postmigrantischen Gesellschaft.
Sorgearbeit.
Sorgearbeit.
Perspektiven.
Reflexionsräume. Globales Lernen.
Globales Lernen.
Postmigrantische Gesellschaften in Deutschland.
Wir haben uns Allianz genannt.
Enriquecernos mutuamente. Gemeinsam zu lernen.
Gemeinsam gerecht global.
Sorgen, Lernen, Handeln in
postmigrantischen Allianzen.
Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Kooperationsprojekts Gemeinsam gerecht global. Sorgen, Lernen und Handeln in postmigrantischen Allianzen. Wir sind jetzt in der letzten Folge des Podcasts angelangt. In der Episode 5 haben wir hören können, was eine partizipative Evaluation ist und wie bedeutsam diese für das Gelingen des Kooperationsprojektes gewesen ist. Zum Ende der Podcast-Reihe wollen wir explizit auf die Zusammenarbeit innerhalb des Kooperationsprojekts blicken und uns fragen, ob in den 2 Jahren eine postmigrantische Allianz entstehen konnte. Da jedes Ende auch einen neuen Anfang mit sich bringt, wollen wir abschließend von jeder Kooperationspartnerin hören, wie es für sie in Zukunft weitergehen wird. Viel Spaß mit der letzten Episode. Wie geht es Nora nach dem 2-jährigen Kooperationsprojekt?
Ich habe auf jeden Fall gemischte Gefühle in mir. Also zum einen freue ich mich auch irgendwie auf was Neues. Also einfach dadurch, dass ich jetzt auch noch nicht so lange quasi im Konzeptwerk arbeite, finde ich es einfach spannend, so mit verschiedenen Menschen und Organisationen zusammenzuarbeiten und zu schauen, wie andere Leute das machen und einfach so verschiedene Eindrücke zu kriegen. Und darauf freue ich mich voll und bin dementsprechend quasi froh, dass ich jetzt auch quasi Zeit für was Neues habe. Ja, und andererseits finde ich es aber schon auch schade, weil ich so die Zeit auf jeden Fall sehr genossen habe und irgendwie auch so die Menschen aus dem Projekt sehr wertschätze und es auch irgendwie so spannend finde, was da so für Themen aufgekommen sind und wo ich mir auch vorstellen könnte, dass dass wir auch immer noch weiterhin voneinander lernen können. Und von daher finde ich es auch schade, dass das Projekt jetzt quasi so zu Ende geht.
Rudaba Badakhshi hat zahlreiche Erfahrungen in ihrer zivilgesellschaftlichen Arbeit sammeln können, sowohl regional als auch überregional. Wie empfand sie die Zusammenarbeit in dem Projekt?
Sowas haben wir ja, ich in meiner Hauptamtlichkeit jetzt mit der Migra, noch nie in dieser Art gehabt, aber auch in anderen Zusammenhängen, wo ich unterwegs bin, auch nicht so verbindlich mit Projekt und Zuständigkeiten und Regelmäßigkeiten. Also diese Möglichkeit, so viele verschiedene Träger mit zum Teil sehr unterschiedlichen Zielgruppen, Teilnehmerinnen und ja auch Ort, ne, Berlin und Sachsen im weitesten Sinne, das allein war schon sehr interessant. Also es war ein sehr interessantes Projekt, was auch intellektuell sehr herausgefordert hat, dass ich oft überlegen musste, nicht nur, warum machen wir das, sondern warum machen wir etwas wie? Und das Wie erreicht es auch diejenigen, für die wir es uns irgendwie ausdenken. Ich konnte ja so ein bisschen intensiver das Ganze beobachten und mitgestalten bei dem Mitmachwochenende, was ich ja moderiert habe. Und da habe ich ja sehr viele andere Leute kennengelernt, die gar nicht in diesem Inner Circle gearbeitet haben von den Trägerinnen, sondern andere interessierte Menschen, die so eine ähnliche Arbeit in Zukunft machen wollen, also angehende Referentinnen und Multiplikatorinnen. Und so ähnlich, wie ich das vorhin gesagt habe mit der Konferenz jetzt am Wochenende, war auch so ein Lerneffekt bei diesem Mittwochwochenende, wie interessant das alles eigentlich ist, dass wenn man das so mittendrin ist, das gar nicht so schätzt und sieht, wenn aber Leute das einem von außen spiegeln, wow, diese Vielfalt, diese unterschiedlichen Fachlichkeiten der einzelnen Personen, Erfahrungen, Expertise und so, dass das in dieser Art, also bisher in meinem Projektleben einzigartig war in der Kombination. Ich kenne es ja aus anderen Zusammenhängen durch größere Kompetenznetzwerke, da auch mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten zu arbeiten, aber nicht so engmaschig und nicht so richtig vor Ort, vor der eigenen Arbeitshaustür sozusagen. Also das war schon etwas, was ich auf alle Fälle persönlich als Erfahrung mitnehme, als gute Erfahrung.
Anayansi Chakon vom ENS stellt ihre Perspektive dar, wie das Kooperationsprojekt es gemeinsam geschafft hat, im zweiten Jahr der Projektlaufzeit das Thema globales Lernen in die Praxis umzusetzen.
Ich denke, es teilweise gelungen ist, ne? Zumindest bei dem zweiten Teil des Projektes. Und zwar im zweiten Jahr haben wir globales Lernen mehr erlebt aus den verschiedenen Perspektiven von den Partnern des Projektes. Alle wurden wahrgenommen und alle wurden umgesetzt. Und da bin ich der Meinung, dass das Konzept globales Lernen erlebt wurde im Rahmen des Projektes. Habe ich so das Gefühl habe ich die Meinung, dass im zweiten Jahr des Projektes mehr das Konzept erlebt haben. Mhm. Also mit den verschiedenen Perspektiven der verschiedenen Partner, die dabei haben, wo auch die Zielgruppen auch involviert wurden und mehr draußen gegangen sind und nicht einfach bei den typischen Workshops uns hingesetzt haben und über globale Themen gesprochen haben, sondern haben ja das draußen erlebt. Und ich denke schon, dass es ein Beitrag ist aus dem globalen Lernen, das so erlebbar zu machen und wo auch mehrere Perspektiven wahrgenommen werden, so aus machtkritischen Perspektiven.
Erinnert euch an die letzte Episode 5. Dort haben wir den Schwerpunkt auf die partizipative Evaluation gelegt. Durch diesen Reflexionsraum war es den KooperationspartnerInnen des Projektes erlaubt, auch Prozesse während der Projektlaufzeit zu reflektieren und gegebenenfalls anzupassen. Nora wird sich im Folgenden dazu äußern, wie sehr ihr das Prozesswissen aus der partizipativen Evaluation geholfen hat, um die Lernausflüge zu organisieren und umzusetzen.
Ja, ich glaube, ein Thema, was auf jeden Fall aufkam im letzten Jahr, so bevor ich dabei war, war, dass ein Ziel war von dem Projekt, dass sich Menschengruppen begegnen, die sich normalerweise nicht so viel oder gar nicht begegnen. Und dass das schwierig gewesen war, im ersten Jahr das irgendwie umzusetzen. Und ich hatte das Gefühl, dass die Lernausflüge quasi so ein Raum dafür waren oder auch irgendwie so eine Einladung an Menschen, so wir machen einen Ausflug und da steht im Vordergrund so die Begegnung und gleichzeitig wollen wir aber auch Inhalte des globalen Lernens dann darin einbinden. Und da hatte ich das Gefühl, dass es voll gut angekommen ist als Format bei den Menschen und dass eben auch, also zum Beispiel beim ersten Ausflug, wo ich dabei war in Berlin, wo hauptsächlich dann eben Menschen von über Yeshil Chamber da waren, und dann aber auch teilweise Leute, die über das Konzeptwerk von dem Ausflug erfahren hatten und in Berlin wohnen und dann auch dabei waren. Und da gab es auf jeden Fall die Rückmeldung von den Teilnehmenden, dass es irgendwie total schön war, dass da so ein Austausch stattgefunden hat und dass eben irgendwie quasi Leute so außerhalb der Bubble auch mit dabei waren und Begegnung dort stattfinden konnte. Und genau, da hatte ich das Gefühl, das war auf jeden Fall dann so ein schönes, erreichtes Ziel, was halt vielleicht eben auch durch diesen Evaluationsprozess erreicht werden konnte. Ja, oder auch, also wir hatten, ich glaube Ende Mai war das, so ein Mitmachwochenende für ReferentInnen, die irgendwie Interesse hatten, sich einzubringen und die eingeladen wurden, auch über das Konzept globales Lernen zu diskutieren oder zu reflektieren. Und den Leuten haben wir dann auch innerhalb der Lernausflüge eine Möglichkeit gegeben, sich auszuprobieren oder halt irgendwie einen Workshop anzubieten in diesem Rahmen. Und das wurde auf jeden Fall auch in Anspruch genommen. Und das fand ich irgendwie auch schön zu sehen, dass dann so, also wo ich so das Gefühl hatte, ah, vielleicht war das jetzt eine Möglichkeit, Leute so abzuholen und dann aber auch so direkt sich weiter zu engagieren und irgendwie so aktiv dann dran zu bleiben. Und natürlich auch für uns schön, irgendwie nochmal so einen Austausch da zu haben oder eben auch dann teilzuhaben an den Workshops und den Inputs der ReferentInnen.
Sulke hat hingegen im Rahmen des Kooperationsprojekts auch ein Flintercafé und Workshops für die CARE-Konferenz im November 2021 organisiert. Wie geht es ihr nach 2 Jahren gemeinsam gerecht global?
2021, das war ein Bezug globale Gerechtigkeit. Und es wurde auch sehr vieles über die Pandemiesituation und die Care-Arbeit gesprochen aus verschiedenen Perspektiven. Und wir konnten auch so durch diese Format-Workshops mit verschiedenen Referentinnen auch so zusammenarbeiten. Es wurde auch so von verschiedenen Teilnehmerinnen teilgenommen. Es gab zum Beispiel einen Workshop, die wurde nur für arabische Frauen. Und das Podiumdiskussion war auch gestreamt und wir konnten noch andere Teilnehmerinnen so erreichen. Dieses Digitalformat, es war auch so, es wurde erstmal, nee, wir haben so von Anfang auch so, no, von Anfang wurde nicht digital geplant, das war analog eigentlich. Und danach mussten wir alles digital organisiert, wegen dass die Corona- oder Covid-Zahlen in der Zeit sind sehr hoch gestiegen. Und wir konnten nicht in einem Raum zu mehreren Personen uns treffen oder in Kontakt kommen. Ich denke, davor es war super wichtig, die Technik, aber auch, das hat auch ein bisschen diese Dolmetschung oder die Dolmetschen von allen Veranstaltungen etwas erleichtern, weil wir konnten sehr gut simultan dolmetschen, was ist zum Beispiel wie zum, ja. Und inhaltliche, das war auch so, die Fragen zum Beispiel, eine Veranstaltung, die ich vorbereitet habe, das war das Flintercafé. Dieses Jahr wurde auch ein Flintercafé gemacht, aber von letztes Jahr, das konnten wir eigentlich nicht machen. Dann haben wir alles komplett für einen Stream geplant mit einem Kollektiv aus Leipzig, die heißt Rilampagan. Und die arbeiten ganz viel über diese Rolle von Migrantinnen und geflüchteten Frauen in die deutsche Gesellschaft zum Beispiel.
Wie geht es Christoph Sanders aus dem Bildungsteam des Konzeptwerk Neue Ökonomie nach 2 Jahren Projektlaufzeit?
Ja, es ist so ein bisschen beides. Ich glaube, es überwiegt die Erleichterung. Das hat, glaube ich, was vor allem mit meiner persönlichen Situation zu tun. Also in dem Sinne, dass ich seit einigen Jahren eher so Lernräume organisiere und so ein bisschen müde bin, was so Koordinieren und Anschieben von so Orga-Prozessen angeht und einfach wieder Lust habe, mehr eigene Bildungsarbeit zu machen. Und ich in den letzten Jahren auch eher immer so eine koordinative Rolle in dieser Art von Prozessen hatte und das ja auch herausfordernd ist. Und da bin ich jetzt froh, mal so eine Pause machen zu können. Und es gab auch relativ viele personelle Umbrüche im Projekt, aber auch bei uns auf unserer Seite im Team. Und da war ich auch so eine Konstante jetzt im Projekt und das hat sich, glaube ich, nochmal verantwortungsvoller angefühlt, als wenn wir jetzt von unserer Seite, von Konzeptwerkseite, so ein ganz stabiles Projektteam gewesen wären. Und das ist natürlich auch mit Mental Load verbunden und so, und da bin ich jetzt echt froh, dass es vorbei ist.
Christoph war auch derjenige aus dem Konzeptwerk Neue Ökonomie, der die Antragsskizze für das Projekt maßgeblich formuliert hat. Er äußert sich in diesem Zusammenhang nochmal selbstkritisch dazu und stellt dar, inwiefern das Konsequenzen für die Zusammenarbeit hatte. Darin betont er, weshalb es so wichtig war, eine partizipative Evaluation im Projekt zu haben.
Also es gab ja diese Erfahrung, dass das erste Projekt ja sehr stark geprägt war von dem Antrag, so wie er geschrieben wurde, vor Projektbeginn. Und da war das Problem ja sehr deutlich, dass wir es nicht so gut geschafft haben, in dieser Initiierungsphase so gleichberechtigt und mit genug Zeit diesen Antrag zu schreiben, was auch an Ressourcen liegt. Dass es für Initiierungsphasen von Projekten kein Geld gibt in der Regel. Aber natürlich auch daran, dass wir das, glaube ich, noch nicht genug priorisiert haben oder nicht genug priorisieren bislang. Der Antrag war dann sehr stark geprägt durch das Konzeptwerk und insbesondere auch durch mich. Und das hat sowohl auf der Ebene der Inhalte als auch auf der Ebene der konkreten Ressourcenverteilungen halt Fahrtabhängigkeiten im ersten Jahr erzeugt, mit unterschiedlichen Auswirkungen, die, glaube ich, dazu geführt haben, dass das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, im ersten Jahr nicht so gut geklappt hat. Und das wurde dann immer deutlicher und unterschiedliche Menschen waren damit unzufrieden, inklusive mir selbst, weil ich dadurch eine Rolle im Projekt hatte, die ich eigentlich gar nicht haben wollte, die auch mit Stress verbunden war. Und ich glaube, dass hier der Evaluationsprozess halt ganz entscheidend war, das zu erfassen, das zu verstehen und letztlich auch das wirklich ernsthaft zu versuchen, im zweiten Jahr zu verändern. Und ich erinnere mich da auch an Treffen, die wir hatten, wo Lara das sehr konkret und auch mit einer gewissen Bestimmtheit deutlich gemacht hat, wie das auf so einer Ergebnisebene gelagert war. Ihr oder sie hat gehört und mitgeschnitten, was das für Menschen bedeutet hat und konnte das dann sozusagen aus so einer eher außenstehenden Person auch mit einer entsprechenden Klarheit und vielleicht auch in einer größeren Vehemenz vertreten als Personen, die halt in diesem Prozess irgendwie, der ja auch vermachtet ist, selbst vielleicht hätten können oder so. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Man weiß natürlich nie so genau, was passiert wäre, wenn das nicht gewesen wäre.
Wie bewertet Gülşah Nitsch vom Yeşil Chamber die Zusammenarbeit?
Also ich freue mich, dass die Anzahl der bisherigen Projekte jetzt weniger wird, damit wir im Januar mit neuen beginnen. Also insofern ist es so eine neutrale Position und das ist der Gang der Dinge, dass also die Projekte nach ein paar Jahren zu Ende gehen. Ich habe die Zeit. Also ich habe versucht, wirklich in der Zeit was zu lernen und mein Team also hat auf jeden Fall eine ganze Menge dazugelernt. Sie waren ja viel mehr dabei, als ich dabei sein konnte. Und also das hat uns so als Team auf jeden Fall bereichert. Und das Thema, also ihr globales Lernen, ist jetzt mehr ins Zentrum als ihr gerückt. Vor 2 Jahren war es nicht so. Also ja, ich finde es völlig okay, dass das jetzt zu Ende geht in der Konstellation. Aber ich bin mir sicher, dass wir als Organisation das Thema noch da oder da, also so an verschiedenen Stellen voranbringen werden und vielleicht selbst mal einen Antrag zu diesem Thema schreiben. Also ich weiß es ja nicht, aber das heißt, das war für uns auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung gewesen, eine Bereicherung gewesen. Und also ich glaube, dass es in unserer Hand ist, die entstandenen Kontakte weiterhin zu pflegen und vielleicht noch weitere Kooperationen auch zustande zu bringen. Ja.
Gülşah hat auch Verbesserungsvorschläge, wie für sie die Zusammenarbeit besser laufen hätte können.
Also ein Verbesserungsvorschlag habe ich. Wenn so viele Partner zusammenkommen, dann ist es manchmal nicht so simpel, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und ich fand es ganz toll, dass wir da wirklich versucht haben, immer einen gemeinsamen Nenner zu finden und versucht haben, auch immer einen Konsens zu finden. Also das ist toll, aber für mich persönlich waren diese Entscheidungswege manchmal zu lang. Also das hat mir manchmal zu lang gedauert. Also ich bin verwöhnt, die Dinge im Alltag sehr schnell zu entscheiden, weil ich ja die alleinige Geschäftsführende Gesellschafterin bin. Ich muss niemanden was fragen. Ich kann einfach die Dinge entscheiden. Punkt. Und da bin ich natürlich, ich bringe ganz andere Erfahrungen mit, und diese basisdemokratische finde ich auch gut. Also ich arbeite ja mit sehr vielen Partnern zusammen. Aber in der Konstellation jetzt, bei diesem Projekt, fand ich manchmal das lange. Also ich bin manchmal nicht geduldig gewesen und gedacht, oh, jetzt müssen wir nochmal dasselbe Thema kauen. Also, wie soll ich sagen? Also, es ist kein, also, es muss wahrscheinlich so sein, also, damit man eine gemeinsame Konsens findet. Aber für mich persönlich waren diese Entscheidungswege manchmal zu lang.
Um unterschiedliche Arbeitsweisen der Projektpartnerinnen in einer Kooperation zu versammeln, braucht es nicht nur eine partizipative Evaluation. Christoph Sanders ist der Meinung, dass Vertrauen und eine gemeinsame Haltung mindestens genauso relevant für eine gelungene Kooperation sind.
Vielleicht zwei, drei Sachen, die ich so als ein bisschen relevanter erachte, ist, glaube ich, so ein gegenseitiges Vertrauen da rein, dass wir halt die gleichen oder sehr ähnliche Ziele verfolgen für diese Gesellschaft und aber auch für unsere Zusammenarbeit. So, und dass das so eine Grundlage ist, halt auch vielleicht annehmen zu können, dass halt Sachen nicht ideal laufen und wir Fehler machen und das auch persönliche Betroffenheiten erzeugt, aber dass das vielleicht auch okay ist. Also das kann ich ja sozusagen nur aushalten, wenn ich das Vertrauen in die anderen Personen habe, dass sie ernsthaft versuchen, Dinge zu verändern, auch im eigenen Verständnis. Also ich glaube, dass da wirklich das Vertrauen, was wir vielleicht auch in den Jahren vorher miteinander an unterschiedlichen Stellen aufgebaut haben, wichtig war. Genau, und das hängt natürlich auch mit dann damit zusammen, dass es eine ernsthafte Bereitschaft gibt von verschiedenen Leuten, Kritik anzunehmen und auch Dinge zu verändern. Ja, was ich noch interessant finde, ist, dass ich glaube, die Situation so gelagert war, dass alle darunter gelitten haben. Das ist ja auch oft so bei Problemen, finde ich, dass eigentlich so eine Form von Zusammenarbeit, die nicht gut läuft, oder ein gesellschaftlicher Prozess, der vermachtet ist, der schadet ja im Prinzip den allermeisten Personen, und vielleicht wird das aber nicht immer wahrgenommen. Also ich glaube, es braucht dann sozusagen auch Prozesse, die halt auf verschiedenste Facetten in so einem Zusammenhang hinweisen können, um überhaupt zu verstehen, dass alle irgendwie vielleicht auch negativ betroffen sind. Und erst dann, wenn halt dann so eine Klarheit entsteht, gibt es vielleicht auch eine größere Bereitschaft und Motivation, was zu verändern. Und ich glaube, in dem Fall war das halt so, ne? Da haben wir das, glaube ich, alle ganz gut erfasst, was das bedeutet für uns alle, und wir eigentlich auch alle was anderes wollten, auch tatsächlich im Sinne so einer konkreten Verbesserung in unserer individuellen Situation darin.
Doch nicht nur das Vertrauen und die gemeinsame Haltung zwischen den KooperationspartnerInnen sind wichtige Faktoren. Auch ein kompetentes, unterstützendes Team innerhalb der eigenen Organisationsstrukturen sind bedeutsam, um mit Herausforderungen in größeren Kooperationsprojekten umgehen zu können.
Ich glaube, das war super hilfreich, und ich glaube, was auch hilfreich war, war so eine unterstützende Haltung von meinem Team, wo ja jetzt im Konzeptwerk im Bildungsteam nicht alle Personen am Projekt beteiligt waren, dass da auch eine Bereitschaft gab, so zu sagen, okay, wir verteilen jetzt Ressourcen um und machen uns dann nochmal auf die Suche nach anderen Finanzmitteln, halten erstmal auch diese finanzielle Unsicherheit, die das für das Bildungsteam bedeutet hat, aus und gucken einfach mal, was daraus wird. Und das hat letztlich halt dazu geführt, dass wir uns jetzt eigentlich das ganze Jahr, das ganze zweite Projekt ja sehr viel noch mit Finanzen beschäftigt haben, was uns nicht so der Fall ist, aber das bringt ja auch viele positive Lerneffekte mit sich. Und ich glaube, dass das sozusagen auch nur möglich ist oder war, weil es im Konzeptwerk halt auch schon seit langem so einen machtkritischen Prozess gibt, dass dann im Prinzip auch Leute, die halt nicht an so einem Projekt beteiligt sind, halt verstehen, was da gerade passiert und das dann auch mittragen können. Und ich weiß nicht, ich bin mir sicher, dass sozusagen auch auf der Ebene der ganzen anderen Kooperationspartnerinnen, die in dieser Situation halt beteiligt waren, es ganz viele Voraussetzungen gab und auch Bereitschaft, sich einzulassen und vielleicht auch mehr Belastung, diesen Prozess auszuhandeln, emotionale Prozesse. Aber ich kann jetzt halt nicht für die sprechen, so, ne? Also soll jetzt gar nicht so sich so anhören, als genau hätte das sozusagen nur geklappt, weil irgendwie wir uns als Bildungsteam oder so bewegt haben, sondern sicherlich, so habe ich das ja auch versucht einzuleiten, war das halt eine sehr voraussetzungsvolle gemeinsame Leistung, dass wir das geschafft haben.
Aus der partizipativen Evaluation hat sich herausgestellt, dass es noch Lücken gab, sich fachlich zum Thema der postmigrantischen Gesellschaft auszutauschen. Dazu formuliert Anayansi Chacon Folgendes.
Also mir haben sehr gefallen die Einzelgespräche mit Lara. Also die hat uns zugehört, immer nachgefragt, was sie vielleicht nicht so ganz verstanden hat oder wo sie noch mehr wissen wollte, was uns zwar wichtig ist für das Projekt und für die Evaluation. Und da habe ich gemerkt, sie hat zugehört, ne? Sie hat unsere Anliegen gehört und zugehört und nachgefragt. Da konnten wir auch frei reden, sage ich mal so, ne? Also ganz offen reden. Natürlich auch sachlich und emotional war auch dabei, aber immer auch respektvoll. Auch respektvoll gegenüber unseren Partner im Rahmen des Projektes. Und dass wir auch, oder Lara das auch so gemacht hat, dass sie auf der respektvolle Ebene auch konstruktiv die Evaluation konzipiert hat und gemacht hat. Ne? Mhm. Weil wir sozusagen was Gutes erreichen wollten. Also das ist das Gefühl, glaube ich, auch von den ganzen Partnern im Rahmen des Projektes, dass wir gerne zusammengekommen sind und etwas schaffen wollten.
Käfer nimmt diesen Impuls von Anayansi auf und formuliert eine konkrete Idee, wie diese Perspektive in Zukunft mehr in die Arbeit einbezogen werden kann.
Nee, du hast recht, ich denke, wenn ich so überlege, ja, das war immer da, diese Begrifflichkeit, ne? Und ist ja auch irgendwie sogar im Titel. Aber wir haben nie das richtig so diskutiert, reflektiert. Mhm. Vielleicht konnte man am besten machen, wenn man so zum Beispiel Experten und Expertinnen in diesem Bereich forschen, einladen, so erstmal Input zu geben und auch so wissen, was das erstmal ist. Auch Organisationen, die explizit sich so nennen, ja, einladen, was sie so damit meinen. Ne? Und dann im nächsten Schritt auch zu überlegen, wie wir dann in unserem Projekt umsetzen. Das könnte total was anderes vielleicht sein, ne? Aber das ist nicht geschehen. Also es war immer irgendwie so da, aber nie richtig damit etwas gemacht. Ja.
Eine Zielsetzung des Projektes ist es unter anderem auch, Allianzen zu bilden, die möglichst nachhaltig sein sollen. Aus der Episode 5 konnten wir entnehmen, dass Käfer und Lara als Teil des Zentrum für Entwicklungskommunikation Communication for Social Change auch diese Allianzbildung beforscht haben. Wir haben auch gehört, dass aus der Evaluation hervorgeht, dass das Projektziel, eine postmigrantische Allianz aufzubauen, gelungen ist. Doch warum haben Sie das getan und welche Ziele haben Sie dabei verfolgt?
Was wir gemacht haben, so als Zentrum Entwicklungskommunikation, Communication Social Change, wir haben ja in diesem Projekt zwei Bausteine koordiniert, gestaltet. Das war zum einen diese Podcast, das wir auch machen, und dann diese Evaluation, partizipative Evaluation. Für mich war sehr interessant, zwei Punkte waren sehr interessant. Zum einen, durch diese Evaluation
auch diese Gespräche, wir konnten so Innenraum einer Allianz beobachten, vor allem einer postmigrantischen Allianz. Ich finde, mittlerweile gibt es in der Forschung einiges über Allianzen, wie sie entstehen und vor allem, wie sie funktionieren. Aber bisher war kaum etwas, was wo die Innenräume dieser Allianz ja, beobachten. Und das ist etwas, ich denke, vielleicht ansatzweise, aber wir haben das irgendwie beobachten können. Das sind sehr interessante und spannende Erkenntnisse, die wir es ermittelt haben. Und die zweite Ebene ist eben dieses partizipative Konzept, das zu beobachten. Ich denke, das ist, was wir gemacht haben, auch etwas Spannendes, vielleicht auch erstmalig, dass wir das gemacht haben, dafür ein Konzept, also ein Design entwickelt haben. Ja? Und dieses Design kann man auch jetzt übertragen für andere Projekte, Vorhaben und Ebenen. Wir haben auch schon Anfragen, ja, dass so ähnlich uns angefragt haben, die das zum Beispiel so Bedarfanalyse durchführen möchten. Und ich dachte, dann sollte auch Bedarfanalyse genau mit diesem Design gemacht werden. Nicht so wieder von außen wie befragt wird, alles, sondern so interne Prozess angestoßen wird durch diese partizipative Evaluation. Das heißt, also was wir entwickelt haben, wird nicht in diesem Projekt bleiben, sondern übertragbar sein für andere Ebenen, wo man auch dort das machen kann.
Durch diesen Podcast bekommt ihr Einblick in die Allianzen des Kooperationsprojekts. An unterschiedlichen Stellen konnten wir schon hören, dass Konflikte eine bedeutende Rolle gespielt haben. Rudaba sieht Konflikte nicht zwangsläufig als etwas Negatives.
Also ich glaube, es gab Konflikte, was die Aufteilung von Arbeit, Aufwand und Ressourcen betraf. Also die personelle Zusammensetzung der Teams, ne, in Stunden, aber auch vielleicht mit Umfang der Arbeit. Und es gab vielleicht am Anfang auch inhaltliche Konflikte, die man irgendwie erst diskutieren musste. Dazu hatten wir ja zum Glück aber Formate wie Fachaustausch oder auch zusätzlich bei den Treffen, wo eigentlich das nicht Thema war, es ist trotzdem dann aufgeploppt. Wir haben das jetzt auch bei der Strategie tatsächlich besprochen, weil das ist so sehr, ja, liegt per se in der Luft, wenn man ein gemeinsames Projekt macht, also eine Allianz sich neu finden muss. Theoretisch gedacht ist, bilaterale, trilaterale Gespräche vielleicht gelaufen sind, das Projekt in irgendeiner Art eigentlich auch schon längst geschrieben war mit einer Vorstellung von das und das passiert, das und das muss passieren, die und die hätten die Rolle und die hätten die Rolle, dass das natürlich dann in der Realität auf irgendwas trifft. Ja, dieser Resonanzraum von Inhalt und Person hat dann nicht gestimmt. Das war ja so ein bisschen tatsächlich dieser Lernprozess für alle, glaube ich, dass genau das erstmal ausgesprochen werden musste, zu sagen, wer hat jetzt nun welche Rolle? Und wenn ihr diese Rolle habt, dann erwarte ich, dass die Dokumentation schriftlich dort und dort passiert. Dann erwarte ich, dass das Protokoll von dem oder der geschrieben wird, weil du einfach mehr Stunden hast. Und einige in den Einrichtungen, also Anna Janzi zum Beispiel oder ich, haben mir wirklich nur zusätzlich ehrenamtlich on top zu den anderen 10 on tops, die wir haben. Aber eben mit der Vorstellung von, alle haben ungefähr den gleichen Anteil. Und das war laut Projekt aber nicht der gleiche Anteil. Und damit war automatisch so eine Bias da, dass korrigiert werden musste. Aber, und das muss ich sagen, und ich glaube, das haben wir dann auch jetzt am Wochenende wieder festgestellt, wir haben zum Glück alle sehr schnell reagiert. Wir haben alle sehr schnell das sehr offen und transparent ausgesprochen. Auch sehr kollegial, irgendwie solidarisch, ohne dass jemand sich gedrängt gefühlt hat oder verurteilt gefühlt hat. Also es wurde irgendwie immer nachvollziehbar erklärt, warum man das jetzt ungerecht findet oder nicht gut platziert an der oder an jenen Stelle. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, meinte Christoph, wir haben das Projekt hat 4 Anträge gehabt beim Förderer. Und das ist schon allein nicht üblich. Es gibt mal wenn es hochkommt, 2 Änderungsanträge beim Förderer. Und 4 Anträge zeigen, das Projekt hat sehr gearbeitet und miteinander gearbeitet und sich korrigiert. Und das war ja Teil von der Evaluation sicherlich und von den sehr gut und breit angelegten Formaten. Was aber andererseits wiederum selber so ein bisschen Konfliktherd war, glaube ich, dass zum Teil Projekte überladen sind von vielen Zielen, die man sich vornimmt und dass einige Teilnehmerinnen, Mitmachende überfordert hat, einfach aus zeitlichen Ressourcen. Gar nicht inhaltlich, sondern zeitlich. Ich sehe Konflikt sowieso nicht immer als negativ und sage ja in meinen Workshops immer, Konflikt ist das Zusammentreffen von verschiedenen Meinungen. Das Zusammentreffen kann ja positiv sein, muss nicht immer negativ ausarten, sondern du triffst dich aufeinander und entweder weich oder härter, laut oder leise, aber dann machst du daraus was. Und ich glaube, das haben wir ganz gut dann hingekriegt.
Wir haben gehört, dass in Konflikten verschiedene Meinungen aufeinandertreffen. Durch die partizipative Evaluation konnten diese verschiedenen Meinungen in erster Linie sichtbar gemacht werden. Doch wie kann professionell und produktiv mit Konflikten in Allianzen umgegangen werden? Käfer hat dazu eine passende Antwort.
Was anderes noch für Allianzen vor allem gesagt haben, sehr wichtig ist, dass es neben dieser Begleitung auch ein Mediationsformat gibt. Also das kann vielleicht der Wissenschaftler nicht machen, es sei denn, er ist auch ausgebildeter Mediator. Aber so für Allianzen besonders ist wichtig, dass so noch ein Format sein sollte, dabei sein sollte, der diese Mediationsräume schafft, weil verschiedene Akteure kommen mit verschiedenen Erfahrungen und wo auch Konflikte natürlich impliziert sind. Ne? Da dann so Mediationsformat da ist, wo diese Vermittlung oder diese Mediation stattfindet. Ich fange mal an. So. Das Ergebnis dieser Begleitung war zum einen, dass sie alle wichtig fanden, dass es so eine Begleitung gibt und das vor allem Partizipatives. Ja, das war so ein Erkenntnis. Aber ein weiteres Erkenntnis, was auch neu war, aber jetzt, wenn man so von nachhinein beobachtet, eigentlich auch wichtig, das war, dass es auch ein Mediationsformat in dem Projekt sein sollte, vor allem, wenn es um Allianzen geht. Allianzen sind ja immer solche, die verschiedene Akteure zusammenkommen und vor allem strategisch ein Ziel verfolgen. Ne? Und wenn die dann auch so ein bisschen langfristig angelegt sind, so mit Projektzeitraum, ne, 2 Jahre oder 3 Jahre, ist auch wichtig, dass es so eine Maßnahme, was man mal die Mediation nennt, als Teil des Projektes haben sollte. Warum ist das wichtig? Ich finde es deswegen wichtig, dass in diesem Projekt hat diese Aufgabe ein bisschen so ansatzweise diese wissenschaftliche Begleitung gemacht. Zum Beispiel Lara, dass diese Räume geöffnet hat, wo Gespräche stattgefunden haben. Diese Gespräche, wie alle gesagt haben, sehr empathisch gelaufen sind. Das ist gut. Aber ich denke, manchmal ist es auch notwendig, dass es auch weitergeht in Mediation. Mediation geht ja mit Konflikten um. In der Mediation werden die Konflikte dann nicht als etwas Negatives gesehen, sondern etwas Positives, man sagt auch integrativ können wirken, Konflikte, indem man die austrägt, aushandelt, aber innerhalb bestimmter Rahmen und Leitplanken. Ja, wenn die stattfinden, können dann positiv wirken. Und das ist ja so leicht gesagt, aber dafür brauchst du Kompetenzen als Mediator oder Mediatorin. Ja. Wenn du mitbringst, dann konnte noch vielleicht sehr Projekt noch, fördern, noch bereichern, wenn so ein Format auch dabei wäre. Und auch neben dieser wissenschaftlichen Begleitung, diese Räume, auch solche Räume geöffnet, wo es nur um Konflikte ging, um wie man die dann auch irgendwie reflektieren kann und so weiter. Und das ist gerade für, um übertragbar zu machen, für so solche Projekte sehr wichtig, dass man so als Teil des Vorhabens hat, ja.
Für das Kooperationsprojekt gab es im Dezember 2022 die Möglichkeit für Christoph und Rudaba, gemeinsame Erfahrungswerte aus den letzten 2 Jahren auf einer Strategiekonferenz des Verbands Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe vorzustellen. Auf welche Resonanz trafen Ihre Schilderungen?
Das konnten wir jetzt auch reflektieren am Wochenende, als wir mit Christoph an einer Strategiekonferenz teilgenommen haben, um genau das Projekt GGG vorzustellen, und haben gesehen bei der Projektvorstellung und beim Verteilen der Evaluation, wie sehr und wie groß das Interesse war und wie selten das vorkommt. Also allein, dass das eine Neuheit war für viele, hat gezeigt, dass der Bedarf sehr groß ist. Und in der Auswertungsrunde haben das die Teilnehmerinnen in dem Workshop, das wir durchgeführt haben, genau das reflektiert und zusammengefasst, dass sie besonders Detail, dass es die Evaluation überhaupt gab, sehr toll finden. Also da kamen ganz viele neutrale Rückmeldungen an uns von Leuten, die noch nie vom Projekt gehört hatten, uns zum ersten Mal gehört haben, aber sehr gut nachvollziehen konnten, weil wir davor auch, und das ist wahrscheinlich mit das Entscheidende, uns erstmal einführend unterhalten hatten, was bedeutet Partizipation, was bedeutet das im Kontext von postmigrantischen Projekten, dass es nicht selbstverständlich ist, dass so viele Akteurinnen gleich losliegen können, gleich losarbeiten können, dass es da verschiedene Zwischenschritte bedarf. Und allein dafür wäre so eine Evaluation immer sehr empfehlenswert, weil Partizipation heißt ja, wenn man den Begriff dann so als Begriff nimmt, etymologisch ein Teil sein von etwas. Und wenn die Evaluation selber ein Teil ist von dem Projekt, dann kann es das Projekt sehr viel besser kennen und darüber urteilen oder Qualität und Quantität messen, als irgendwelche Listen, die anonym ausgefüllt sind, auf die Schnelle auszuwerten.
Ja, also ich glaube, deswegen ist jetzt auch am Wochenende das mit relativ viel Interesse wahrgenommen worden. Also wir waren auf einer Strategiekonferenz von FENRO, das ist quasi der Dachverband der entwicklungspolitischen und humanitären Nichtregierungsorganisationen in Deutschland, wo auch eben globales Lernen eine Rolle spielt. Da waren sehr viele Akteure aus dem Feld dort und haben sich halt darüber unterhalten, was so gerade wichtig ist und ansteht. Und da haben wir eben das Projekt, aber auch eben so Lessons Learned vor dem Hintergrund des Berichts vorgestellt, Rudaba und ich. Und da gab es auf jeden Fall so von den Leuten, die im Workshop waren, ein relativ großes Interesse und auch eine Dankbarkeit dafür, dass wir das so gemacht haben und geteilt haben und uns da so transparent gemacht haben. Es waren teilweise auch Leute da, die aus Institutionen, die das Projekt fördern und so. Also ich glaube, ja, das hat da schon was angeregt, und mein Eindruck war auch, dass so Themen auf der Konferenz, also so wie die Themen auf dieser Strategiekonferenz besetzt waren, dass das auch ganz gut ineinander gegriffen haben und auch andere Beiträge auf der Konferenz so eine ähnliche Stoßrichtung hatten wie das, was wir gemacht haben. Ja. Ich glaube, ich bin auch sehr gespannt, wie das weitergeht, weil FENRO setzt sich gerade auch dafür ein, dass so eine intersektionale und diskriminierungssensible Perspektive in der Entwicklungszusammenarbeit und im globalen Lernen halt eben auch bedeutet, dieses Silo-Denken von Innenpolitik und Innenministerium und BMZ, also Entwicklungszusammenarbeitsministerium, halt so aufzulösen, weil es halt vor dem Hintergrund ja der Haltung und Analyse, die wir auch im Projekt haben, halt problematisch ist, das so aufrechtzuerhalten. Und das passiert, glaube ich, gerade, dass es dafür mehr Sensibilität gibt und halt aber auch mehr Druck, das zu verändern. Da bin ich halt gespannt, wie das halt weitergeht.
Gülşan hat in der letzten Folge erwähnt, dass sie von der Mehrsprachigkeit des Projektes begeistert war. Auch Anna Jansi ist davon überzeugt. Welche Bedeutung sieht sie in der Mehrsprachigkeit des Projektes?
Also ich finde das interessant, das mit der Sprache, weil es mir eingefallen ist, dass mit dem Thema Sprache, um eine erweiterte Zielgruppe zu erreichen, wurden sozusagen mehrere Veranstaltungen in mehreren Sprachen durchgeführt. Und da wurde das wahrgenommen und auch die Bewerbung der Maßnahmen wurden auch in verschiedenen Sprachen gemacht. Aber es ist mir jetzt eingefallen, dass unsere Sprache oder unsere Fachaustausche oder Kooperationskreistreffen oder alle Räume, wo wir uns getroffen haben, da wir uns eine Sprache verbunden hatten, es war die deutsche Sprache. Und haben wir uns nur zwischen den spanisch sprechenden Menschen in Spanisch unterhalten, danach in Deutsch gewechselt. Das fand ich gut, aber trotzdem, da in diesen Räumen war das Thema Sprache nicht wahrgenommen, also nicht berücksichtigt. In dem Sinne wollen wir noch, braucht jemand einen Dolmetscher zum Beispiel? Das wurde nicht gefragt, ne? Weil wir so davon ausgegangen sind, ne? Das ist alles sind schon in der Sprache drin, sage ich mal so, und brauchen keine Dolmetscher. Ne? Aber das ist ein guter Punkt, dass wir auch nicht in diesem Rahmen uns das gefragt haben. Genau, also allerdings hat sich so ergeben und war überhaupt kein Thema in Räumen. Also es war überhaupt kein Thema. Was ich schon im Rahmen von NS und unseren Maßnahmen erlebt habe, ist, dass wir haben Stammtische und in diesen Stammtischen wurde es so gemacht in verschiedenen Sprachen. Also wir hatten keinen Dolmetscher, aber es waren verschiedene Teilnehmenden mit verschiedenen Sprachen. Und wir haben über ein Thema in verschiedenen Sprachen gesprochen. Das war so, so bereichernd. Also ganz, ganz locker, dass jemand gesagt hat, das habe ich nicht verstanden. Können Sie ja bitte das übersetzen? Haben wir ja gemacht, ganz locker. Oder einfach so, der sich in der Muttersprache äußern wollte, hat das gemacht, der andere hat gerne übersetzt. Also es war alles ganz, ganz locker. Aber vielleicht, weil der Raum das auch ergeben hat, also so ein Stammtisch, ist das möglich vielleicht. Ne? Also man muss sich fragen, ne, in welchem Raum das sowas möglich wäre. Mhm. Und es ist mir eingefallen, dass in unserem Raum im Rahmen des Kooperationsprojektes sowas sich nicht entwickelt hatte.
Wir kommen nun zum Schluss der Episode, der gleichzeitig auch das Ende der Podcast-Reihe des Projekts Gemeinsam gerecht global ist. Wir wollen nun nochmal alle Stimmen innerhalb des Projektes versammeln und die Frage stellen, wie geht es für euch weiter? Was sagen Nora und Christoph vom Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig dazu?
Ja, genau. Ich bleibe erstmal beim Konzeptwerk. Und wir haben nächstes Jahr im Bildungsteam mehrere Projekte. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt zusammen mit Radix, einem Bildungskollektiv in Wien, wo wir dann verschiedene Veranstaltungen machen. Also es ist eher ein kleineres Projekt, aber ein Wochenendseminar in Leipzig. Finde ich auch ganz cool, weil bisher hatte ich eigentlich immer nur so Workshops, die dann so eher so einen Tag oder vielleicht anderthalb gehen, so wie jetzt bei der Konferenz. Aber ja, ich finde es auch spannend, quasi mal so andere Formate auszuprobieren. Oder wir haben dann zum Beispiel auch so ein Format, wo wir uns dann in so einer Reihe von 6 Mal treffen und immer wieder, also in Form von einem Lesekreis oder vielleicht auch so ein bisschen anders, aber ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf, auf irgendwie so neue Sachen. Und ich werde auch noch in einem anderen Projekt mitarbeiten, wo wir so Methoden überarbeiten und dann dazu auch Workshops geben.
Unter anderem wechselt ja auch Sulka jetzt quasi vom Damigra in unser Team und ist jetzt erstmal Projektmitarbeiterin bei uns im Team. Ich würde auch sagen, dass unser nächstes Projekt bei Engagement Global auch sehr stark profitiert hat von dem aktuellen Projekt. Also sowohl was sozusagen das Design angeht, also dieses zyklische Durchführen von Maßnahmen und Versuchen daraus zu lernen. Das haben wir jetzt auf jeden Fall auch mitgenommen in das neue Projekt. Und ich würde auch sagen, so diese Beratungsperspektive, sich so aktiv beraten zu lassen durch Menschen, die auch andere Perspektiven haben. Das haben wir jetzt auch aktiver mitgenommen. So auf der Ebene Netzwerke im globalen Lernen oder sowas, da bin ich tatsächlich noch so ein bisschen unsicher, weil da geht man ja dann eher mit so punktuellen Interventionen rein und ist dann so ein bisschen schwierig zu sagen, was das dann so bewirkt oder nicht. Generell ist auf jeden Fall mein Eindruck, dass es also im globalen Lernen sich schon auch was bewegt, aber dass es, glaube ich, auf der Ebene der konkreten Umsetzung noch relativ wenig solcher Projekte gibt, wie das, was wir jetzt gemacht haben. Insbesondere in ostdeutschen Bundesländern. Ich glaube, in Bundesländern, wo vielleicht so postmigrantische Prozesse schon an einem anderen Punkt sind als hier, gibt es, glaube ich, halt auch eine andere Selbstverständlichkeit, glaube ich, von Kooperationen und von Diskursen.
Wie sieht die Zukunft für Anna Janzi vom Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen e.V. aus? Sind aus den letzten zwei Projektjahren neue Allianzen und Ideen entstanden, die im Anschluss weiterverfolgt werden können?
Konkrete Pläne gibt es nicht, aber Ideen. Also erstmal, es gab also zwei Ideen. Also eine ist zu gucken, ob ob die Allianz oder die Partner, die den Projekt gemacht haben, sich zusammenschließen und weitermachen. Mhm. Nicht alle zusammen vielleicht, aber zwei Partner, drei Partner, die weitermachen wollen. Das war die Idee, um die Kontinuität der Allianzen zu berücksichtigen. Und die andere Idee ist, einfach mit Adriana weiter zusammenarbeiten und die Erfahrungen, die sie im Rahmen der Allianzen gemacht hat, weiter zu wahrzunehmen und davon zu profitieren.
Christoph hat schon angekündigt, dass Sulca nach dem Projektende in das Bildungsteam des Konzeptwerk Neue Ökonomie wechseln wird. Nun hören wir Sulca nochmal persönlich, wie es für sie in Zukunft weitergeht.
Also ich bin eigentlich in dieses Projekt wegen der Kooperationsarbeit mit Damigra. Aber für Damigra es ist momentan nicht ganz klar, wie es für nächstes Jahr ist. Das bedeutet es, dass die jetzt genau keine andere Kooperationsarbeit so bestätigen können, weil das alles so unsicher. Dann ich hatte die Möglichkeit, in einem anderen Projekt mit Konzeptwerk Neue Ökonomie zu arbeiten am nächsten Jahr, dass wir auch so Bildungsarbeit und ja, aber ich denke, dass ich würde so gerne was zu den Allianzen, postmigrantische Allianzen, was machen oder noch dabei sein. Und das finde ich auch so cool. Mhm.
Gülşan von Yeşil Çemme beschäftigt es, neue Formate zu entwickeln. Welche Ideen und Zukunftsperspektiven hat sie zum Projektende im Kopf?
Also ich bin auf jeden Fall sehr neu, richtig mit Menschen ins Gespräch zu kommen und mit denen gemeinsam zu schauen, so wie können wir dieses Thema stärker voranbringen in migrantischen Medien, in migrantischen Vereinen. Also es gibt unglaublich viele zivilgesellschaftliche Organisationen. Und wir sind in Berlin auch Mitglied beim Bündnis Faires via Berlin. Also das hat ja auch mit dem Thema zu tun, also ihr globales Lernen. Aber das sind alles deutsche Akteure. Also das sind keine migrantischen Akteure. Und also wir sind da schon seit 3-4 Jahren auch Bündnispartner, weil das Thema, also Faires Berlin, also auch auch ein wichtiges Thema ist. Und das ist ja auch ein Bestandteil vom globalen Lernen. Und ich habe dann überlegt, dass wie ihr versuchen könnten, die migrantischen Vereine zum Beispiel als Bündnispartner für faires Berlin, denn das gibt's ja schon. Also man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Aber also lange Rede, kurzer Sinn. Also ich sehe jetzt auf einmal Dinge, die ich vielleicht vorher nicht so klar gesehen hatte, dass ich diese Verbindungen sehe einfach. So, welche Strukturen gibt es schon in Berlin zu diesem Thema? Und wie könnten wir das mit den migrantischen Vereinen besser vernetzen, besser verbinden? Und das sind so für mich so neue Gedanken. Also ich habe das zu anderen Themen immer wieder gemacht, natürlich zu, also diesen klassischen Themen, aber zum Thema ja globales Lernen habe ich das, glaube ich, noch nie gemacht. Also dass ich da die Akteure, die deutschen Akteure und die migrantischen Vereine irgendwie zusammengebracht habe. Und also ich veranstalte auch ja sehr viele Begegnungsräume, und da haben wir auch immer bestimmtes Thema. Und dann dachte ich, also dann könnte ich das Thema ja globales Lernen auch irgendwann mal auf die Agenda setzen und so einen Begegnungsraum veranstalten, wo die deutschen Akteure, also des globalen Lernens und die migrantischen der Community zusammenkommen.
Christoph macht eine Qualifizierungsreihe und schildert uns, welche Rolle Bildung für nachhaltige Entwicklung in postmigrantischen Themen spielen könnten. Welche Potenziale sieht er hier für seine weitere Arbeiten?
Ich mache gerade so eine Qualifizierungsreihe, die heißt Bildung für nachhaltige Entwicklungslandschaftsmanagerin. Da geht es sozusagen darum, diesen Begriff der Bildungslandschaften auch auf Nachhaltigkeitsbildung zu übertragen. Da sind genau also sozusagen so, dass sich Akteurinnen in einem bestimmten regionalen Raum stärker vernetzen zu Bildungsthemen und dann halt Synergieeffekte entstehen beziehungsweise so Dysfunktionalitäten nicht passieren, also dass man so nebeneinander herarbeitet. Und das jetzt halt sozusagen auch mit Blick auf so SDGs, Nachhaltigkeit, globale Gerechtigkeit passiert. Und es ist auch zum ersten Mal, dass es diese Qualifizierungsreihe gibt. Da sind auch sehr viele Menschen aus Kommunen drin. Die Kommunen müssen sich ja jetzt auch zunehmend bewegen diesbezüglich. Und da habe ich zum Beispiel auch das Projekt so vorgestellt. Und da gab es so einzelne Leute, die das auch interessiert und auch teilweise selber schon so ein bisschen auf dem Schirm haben. Also so diese postmigrantischen Themen, aber auch die Verbindung von so Kolonialismus und Rassismus und Klimakrise und globalen Gerechtigkeitsfragen. Und das fand ich auf jeden Fall auch schon sehr spannend, dass das einerseits da noch relativ wenig Bewusstsein für gibt, jetzt in diesem Kontext, der halt eher so ein BNE-Kontext ist, aber andererseits da auch schon so ja auch Leute gibt, die das halt bewegt. Und ich würde sagen, das ist auch so, auch so ein Bereich, wo ich das so einfließen lasse und den ich aber auch selber nutze tatsächlich, um jetzt zu schauen, wie unsere Zusammenarbeit in unserem Projekt konkret weitergehen könnte, weil wir da auch so Praxisprojekte entwickeln sollen und die Zeit, die ich dafür mir sowieso nehmen muss, die nutze ich jetzt halt auch gerade so ein bisschen in Absprache mit euch und anderen Partnerinnen hier im Projekt zu gucken, wie es so weitergehen kann.
Abschließend möchten wir noch die Regionalkoordinatorin Rudawa Badakhshi von Damigra zu ihren Zukunftsperspektiven hören. Gibt es bei ihr Ideen und Ambitionen?
Also aus dem Projekt konkret heraus nicht, nein. Indirekt, denke ich, nehmen wir als Damigra auf alle Fälle die Kontakte, die Netzwerke, die entstanden sind, mit und werden sie weiter nutzen und auch beleben, wenn sich das ergibt, ob das jetzt eine Konferenz sein wird oder bestimmte andere Netzwerkformate für Sachsen auf alle Fälle. Ich glaube, zu Berlin wäre es fast leichter gewesen, die Kontakte zu intensivieren, wenn wir den internen Damigra-Part mit den Berliner Kolleginnen in irgendeiner Art geschafft hätten, weil da hätten mit Yeshil Chemba sehr viele Schnittstellen entstehen können. Aber das war einfach nicht drin, zeitlich und ressourcenmäßig. Daher hat das leider nicht stattgefunden. Das waren also meine Wunschvorstellungen zum Start des Projektes. Mhm. Ja, dass einzelne Träger mit einzelnen Schwerpunkten an der Migra andocken und wir als der Migra zu dem und dem andocken. Und daraus entwickelt sich etwas. Das hätte auch was werden können, wenn mehr Leute da gewesen wären mit diesem Auftrag, das zu forcieren. Aber jetzt in der Konstellation, wie sie bis jetzt war, denke ich nicht, dass da jetzt was ganz Konkretes weitergehen wird in diesem Zusammenhang.
Wir sind nun am Ende der Podcast-Reihe des Kooperationsprojekts Gemeinsam, gerecht, global, Sorgen, Lernen und Handeln in postmigrantischen Allianzen angekommen. Wir hoffen, dass ihr aus den letzten 2 Jahren einige Impulse bekommen habt, wie vielseitig und intensiv postmigrantische Allianzen im Feld des globalen Lernens und Verlernens sein können. Ich habe gelernt, dass größer angelegte Kooperationsprojekte auch eine angemessene partizipative Evaluation und Mediation benötigen, um die Konflikte, die rund um gemeinsame Selbstverständnisse, Projektziele und Arbeitsprozesse entstehen können, auch prozessorientiert und machtkritisch zu bearbeiten. Für weitere Impulse besucht doch einfach mal die Website der jeweiligen KooperationspartnerInnen, hört euch die gesamte Podcast-Reihe an oder startet doch einfach selber eine solche Kooperationsprojekt, um in Zukunft auch gemeinsam, gerecht und global in postmigrantischen Allianzen zu sorgen, lernen und zu handeln. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.
Postmigrantische Gesellschaft.
Sorgearbeit.
Sorgearbeit.
Perspektiven.
Reflexionsräume. Globales Lernen.
Globales Lernen.
Postmigrantische Gesellschaften in Deutschland.
Wir haben uns Allianz genannt.
Enriquecernos mutuamente.
Gemeinsam zu lernen.
Gemeinsam, gerecht, global.
Sorgen, Lernen, Handeln.
In postmigrantischen Allianzen.
Podcast.